Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Glanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Ball ins Aus, es ist Einwurf für Deutschland. Heißt der Engländer, der heißt Strange. Einwurf, Bergmeier wirft 12 Meter vor der Eckfahne, wirft zu Kosora, der zurückgegangen ist. Kosora gibt zu Heidkamp zurück. Der Meraner fangt auf das Tor los. Goodale ist zur Stelle und fährt ab. Bergmeier läuft Flanke. Flanke exakt auf den Elfmeterpunkt. Volle Schuss! Im deutschen Stadion zu Berlin. Hier sind alle deutschen Sender. Der Kampf steht in der zweiten Halbzeit. 5 Minuten nach Beginn der zweiten Hälfte. 2:2. Eine Flanke von Berlin.
Ja, mit diesem grandiosen Tor. 2:2. Deutschland-England vor genau 94 Jahren. Hier zu Berlin begrüßen wir Sie. Begrüßen wir euch ganz herzlich zu unserer Live-Folge. Einer Folge mit dem Titel 11 Freunde müsst ihr sein. Es geht um Fußball in der Weimarer Republik. Und ja, wir sitzen hier im Romanischen Café und freuen uns sehr über das Thema, das ja gerade in aller Munde ist. Gestern war ein großer Korso von Kraftdroschken, die durch Berlin gefahren sind und ihre Signale und Hupen betätigt haben, um einen Sieg zu feiern. Und am kommenden Freitag, wird es hoffentlich wieder so sein. Also, Fußball in aller Munde. Und wir haben uns gedacht, wir machen einen Podcast dazu. Fußball
in der Weimarer Republik. Du hast dir das gedacht, Arno.
Ich habe mir das gedacht. Ich habe Else mitgeschrieben. Else, was ist denn deine Beziehung zu Fußball?
Ich habe keine Beziehung zu Fußball. Nee, also sagen wir mal so, ich habe nichts gegen Fußball, aber mich interessiert vielmehr das Phänomen Fußball, ehrlich gesagt. Also der Fußball an sich, das Spielen und so, also ja, das ist irgendwie, scheint ja Spaß zu machen. Aber ich finde viel interessanter, darüber zu philosophieren. Und ich finde Fußball, also das Phänomen Fußball, erzählt sehr viel über, wie der Mensch so tickt an sich, ne, im Allgemeinen. Und auch, also diese, ist ja eine Massenbewegung, kann man sagen. Und ich finde, Leute verlieren auch einfach komplett ihren Verstand, wenn es um Fußball geht. Also die Fans jetzt, wenn die, also es ist ja wirklich was, ich finde das völlig irrational und phänomenal natürlich
ja,
auch.
Aber du guckst mich die ganze Zeit an, aber es ist schön. Ja, also Fußball.
Ich finde das seltsam alles einfach, aber ich habe auch nichts dagegen gesagt.
Wir sind live heute, wir sind zum vierten Mal, glaube ich.
Viertes
live.
Mal, ja.
Es ist immer ungewohnt, aber auch ganz toll, dass man jemanden sieht dabei.
Und ja, aber jetzt erzähl du doch mal deine Verbindung zum Fußball.
Ich hatte eine sehr frühe Karriere als Schüler. Ich war Mittelstürmer natürlich und habe mich in den Pausen sehr früh immer rausbewegt, um das Tor zu besetzen, bevor die anderen Schulkameraden der anderen Klassen das machen wollten. Aber ich glaube, nachdem ich die dritte Brille innerhalb von kurzer Zeit beschädigt oder zerstört hatte. Ich weiß nicht, ob meine Eltern gesagt haben, Arne, such dir einen anderen Sport oder ob ich das dann gemacht habe. Auf jeden Fall wurde es dann bei mir Tennis. Aber ich bin ein leidenschaftlicher Fußballgucker, das muss man schon so sagen. Mhm. Und ich mache das sehr häufig mit zwei Freunden, die wirklich Fußballexperten sind. Und das ist ganz lustig, wenn das Spiel langweilig ist, dann fangen die an, zu fachsimpeln über irgendwelche Aufstellungen vom HSV 1979, ob der denn dann nicht früher hätte eingewechselt werden sollen. Da bin ich raus, aber ich freue mich, dass ich die Expertise einer dieser Freunde heute nutzen kann, nämlich Thomas Schneider, der hier zu Gast ist. Hallo Thomas.
Hallo Arne, hallo Else.
Und tatsächlich, ganz kurz vorweg, du hast schon gesagt, dich interessiert dieses Phänomen Fußball. Ja klar, uns interessiert oder mich interessieren auch nicht die Ergebnisse oder irgendwelche Taktiken, sondern tatsächlich mehr diese Entwicklung zum Massensport. Fragen, gab es Stars, was gab es für legendäre, unvergessene Spiele, Anekdoten, Momente, wie wurde über Fußball berichtet? Und natürlich, weil wir hier gerade im romanischen Café sind oder vielmehr in der Ausstellung über das romanische Café. Was für einen Bezug gibt es zu Kunst, zu Künstlern, die hier vielleicht auch ein- und ausgegangen sind? Ja, und da haben wir einiges vor uns. Und Thomas, ich weiß nicht, ob ich dich vorstellen soll oder du dich vorstellst. Also wir kennen uns so lange schon, du bist Historiker, aber wie bist du zum Fußball gekommen? Man kann dich ja schon Fußballhistoriker nennen, oder?
Kann man. Warum ich oder wie ich das geworden bin, ist tatsächlich eine lange Geschichte. Das fing ungefähr vor 20 Jahren an, und zwar im Vorfeld der Fußball-WM 2006. Da habe ich mich gefragt, wie hat das eigentlich alles mal angefangen? Und bin dann auf das eine oder andere Detail gestoßen, und zwar hier in Berlin. Und teilweise an Plätzen, wo ich mich tagtäglich bewegt habe und rausgefunden habe, hier ist mal Fußball gespielt worden. Die Plätze gibt es natürlich nicht mehr. Aber das war so spannend, dass wir dann irgendwie angefangen haben, da immer tiefer einzusteigen und haben einiges zutage gefördert. Was mir noch an der Stelle einfällt, im Jingle heißt es ja, die 20 Jahre Tanz auf dem Vulkan. Wenn man sich fragt, wie hat das alles mal angefangen mit dem Fußball, dann ist das fast zu beschreiben als so tektonische Verschiebung. Also das, was dann den Vulkan in 20 Jahren zum Brodeln gebracht hat, was ihn zur Massenbewegung gemacht hat, das hat seine Ursache tatsächlich in der Zeit davor, in der Kaiserzeit, wo das alles angefangen hat. Aber dazu kommen wir ja im Laufe des Abends.
Ja, wir können mal gleich schon zurück zur Kaiserzeit. Fußball, wie hat sich das entwickelt? Also Blick zurück vor 1914, wie sah es da um den Fußball aus in Deutschland?
Wild vor allem. Also die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, da war alles noch nicht so in Formen gefasst. Es gab noch nicht die großen Stadien. Alle wissen vielleicht, England, das Mutterland des Fußballs, da kommt es ursprünglich her. Da war die Entwicklung auch schon einige Jahrzehnte weiter. Und als es dann aber auf den Kontinent, nach Deutschland sozusagen rüberschwappte, fing das alles irgendwie ganz ungeplant erstmal an. Also es war konkret was so, dass es Engländer gab, die in Deutschland an verschiedenen Orten lebten, unter anderem auch in Berlin, und dann natürlich in ihrer Freizeit ihrem Hobby nachgingen, und die Deutschen guckten sich das ab.
Und wollten irgendwann mitspielen.
Taten das auch. Und fingen dann an, selber auch ohne die Engländer zu spielen, eigene Vereine zu gründen. Erstmal ganz wild auf dem Tempelhofer Feld zum Beispiel. Das war eine riesige Fläche zu der Zeit, die ja Exerzierplatz des preußischen Militärs war. Und wenn das preußische Militär da mal so beide Augen zudrückte, dann konnten die jungen Menschen da aufs Feld stiefeln. So wie wir das heutzutage auch machen würden, wenn wir gerne in der Freizeit Fußball spielen, zwei Tore markieren und dann ging's los.
Und hatten die denn schon einen schönen Rasen oder so? Oder weil du sagst Feld und
Bolzplatz? Überhaupt nicht, das war ein wilder Acker. Auch Tore gab es natürlich noch nicht. Also man musste die Tore vor dem Spiel überhaupt erst markieren.
Torlinien quasi so, ja, Markierdrungen.
Ja, ganz wild. Und mitunter war es so, dass auf dem Tempelhofer Feld auch, also wenn da nicht gerade exerziert wurde, dann war das eine riesige Fläche, wo auch Menschen aus der Großstadt Berlin, die ja gerade am Wachsen war, Hauptstadt des Kaiserreichs, die da picknickten oder sonstigen Freizeitaktivitäten, Drachen steigen lassen oder sowas nachgingen.
So wie heute.
Im Grunde
wieder.
Wie heute auch, genau. Mhm. Und so ungefähr kann man sich das vorstellen. Inmitten dieser Menschen steckten die dann ein 100 mal 60 Meter Fußballfeld ab und fingen an, nach englischem Vorbild zu kicken.
Und was war denn so der erste Verein in Deutschland? Also wenn man denkt jetzt so München 1860 zum Beispiel, das ist ja 1860. Das ist ja schon wirklich sehr früh, würde ich mal denken. Was war so der erste richtige Verein, der dann auch ein bisschen größer wurde?
Na, man muss unterscheiden an der Stelle. Also 1860 München heißt mit vollem Namen TSV, also Turn- und Sportverein.
Ah, ja.
Die Turnvereine gab es eben schon in Deutschland, weil eben seit 1811 Turnvater Jahn das Turnen erfunden hat. Ich kürze jetzt die Geschichte ein bisschen ab. Also das die ersten Vereine,
Thema.
Genau, anderes Thema. Und also diese Turnvereine gab es irgendwann, und die übernahmen dann den englischen Sport, also sprich Fußballspielen oder auch andere Sportarten wie Cricket, in ihr Programm.
So, das heißt, die haben gar nicht von 1860 an schon Fußball gemacht,
genau.
Aber nennen sich trotzdem noch so,
ja.
Die Löwen. Ja, okay, alles klar.
Und du hast gerade Englisch, also den englischen Sport. Wir haben ja in unserem Beschreibungstext auch von der englischen Krankheit geredet. Also die Reputation von Fußball war damals ja in Deutschland eher schlecht. Und es gibt da dieses Wort Fußlümmelei von einem Herrn Karl Planck ausgesprochen. Magst du da kurz was zu sagen, wie es um diese, wie dieser schlechte Ruf zustande gekommen ist?
Naja, zum einen gab es erhebliche Widerstände gegen das Fußballspielen, und zwar zum einen von Seiten der Turner, weil die sozusagen das für sich reklamierten Leibesübungen haben, so abzulaufen, also nach strengem Reglement in Reih und Glied. Das geht natürlich auf Turnvater Jahn auch zurück, weil das Turnen ursprünglich erfunden wurde, um die Deutschen wieder wehrtüchtig zu machen, damit man sich gegen die napoleonische Fremdherrschaft wehren kann. Und das lebte sozusagen im 19. Jahrhundert noch lange fort. Und als dann eben die wilden Fußballer kamen, also dieses Kicken, den Ball irgendwie stoßen, das fanden die Turner irgendwie schrecklich, die fanden das sogar abstoßend und versahen das dann mit Begriffen wie Fußlümmelei oder Aftersport. Und hinzu kam natürlich, dass England der große Rivale war und man alles, was aus England kam, kritisch beäugte. Wohingegen die Fußballer wiederum sagten, was aus England kommt, ist modern, das ist cool und das wollen wir jetzt auch.
Einer derjenigen, die das negativ gesehen haben, war eben ein Herr Kai Planck und Professor Kai Planck. Und von dem haben wir ein wunderbares Zitat gefunden. Das ist wirklich niederschmetternd. Das haben wir kurz mal vor. Was bedeutet aber der Fußball in aller Welt? Doch wohl, dass der Gegenstand die Person nicht wert sei, dass man die Hand um ihretwillen rührte. Es ist ein Zeichen der Wegwerfung, der Geringschätzung, der Verachtung, des Ekels, der Abscheu. Zunächst ist jene Bewegung ja schon auf die bloße Form hin angesehen hässlich. Das Einsinken des Standbeins ins Knie, die Wölbung des Schnitzbuckels, was immer das ist, das tierische Vorstrecken des Kinns erniedrigt den Menschen zum Affen.
Aber auch im Spiel selbst ist die Gefahr der Verrohung nicht gering. Der mit schwerem Schuhzeug bewährte Fuß, in Lackschuhen spielt man nun einmal nicht Fußball, so wenig wie barfuß, ist keine unbedenkliche Waffe. Nun ließe sich vielleicht durch einen raschen Stoß eine mögliche Niederlage abwenden, einen Erfolg erringen, aber der Gegner ist schon so nahe, dass er, niemand kann das so sicher wissen, möglicherweise den Stoß abkriegt, der dem Ball zugedacht war. Der Rücksichtsvolle hält nun zurück und das Spiel verliert für ihn an Reiz. Der Rücksichtslose aber stößt zu und ist doppelt im Vorteil, einmal durch die Zurückhaltung des anderen und dann durch die eigene Rücksichtslosigkeit, die auf dem Erfolg ausgeht, sei es auch auf die Gefahr hin, den anderen tödlich oder doch schwer zu verletzen.
Tödlich zu verletzen, ja, das ist schon Fußball als Totschlag. Wer spielte denn dann Fußball, Krankheitssport, diese englische Krankheit?
Na, das waren vor allem Menschen, die es sich leisten konnten, also die nicht nur das nötige Kleingeld hatten, um sich beispielsweise einen Ball zu kaufen, der musste ja aus England importiert werden, und zweitens, die auch die nötige Freizeit hatten. Also es waren in allererster Linie irgendwie junge Menschen, die Studenten waren oder eben auch Angehörige der höheren Stände. Es finden sich unter den Fußballpionieren sehr viele Menschen, die bürgerlichen Berufen nachgegangen sind oder auch künstlerischen Berufen. Und die aber in gewisser Weise eben weltoffen waren, sich als modern verstanden und dachten, okay, das ist mal was Neues, da habe ich Spaß dran. Und dann haben die sich zusammengetan und die ersten Vereine gegründet.
Mhm. Und dann kam der Erste Weltkrieg. Das war wahrscheinlich auch irgendwie schon ein Einschnitt in der Geschichte des Fußballs. Lass uns mal an die Front gehen, Thomas.
Naja, was man dazu sagen muss, den Fußballern ist es in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gelungen, sagen wir mal, erste Strukturen zu schaffen. Also eben Vereine, einen Verband zu gründen, der Deutsche Fußballbund im Jahr 1900. Und vor allem, ganz wichtig, ist es gelungen, die gesellschaftliche Anerkennung dafür zu schaffen oder anzubahnen. Und ganz wichtig war zum Beispiel, dass der deutsche Kronprinz irgendwann zu einem Fußballspiel kam, im Jahr 1905. Und das wiederum war der Ausgangspunkt, dass es gelungen ist, den Fußball in die Ausbildungspläne des Militärs zu übernehmen. Und da sind wir genau an der Stelle, das war sozusagen der Schlüssel zum Erfolg, denn im Ersten Weltkrieg passierte Folgendes. Das war ein Stellungskrieg, man muss sich die Front also sozusagen sehr statisch vorstellen, und damit die Soldaten sich nicht langweilen oder sozusagen irgendwie dann faul werden, haben die Offiziere sich überlegt, okay, hinter der Front lassen wir die Fußball spielen und eigene Wettbewerbe veranstalten. Und so kamen während des Ersten Weltkriegs sehr, sehr viele Menschen mit dem Fußball in Berührung. Lernten ihn auf dem Feld, also auch in dem Fall auch nicht auf dem Schlachtfeld, sondern eben hinter der Front irgendwie kennen und schätzen.
und über Klassen Unterschiede hinweg gewissermaßen. Also die Offiziere haben mit den normalen Soldaten gespielt und ja, insofern war das irgendwie auch etwas, was klassenverbindend ist dann.
Absolut. Ja. Also zumal eben plötzlich alle Klassen damit überhaupt in Berührung kamen. Also auch die Arbeiter kickten dann, fanden Freude dran und wollten natürlich, nachdem sie aus dem Krieg zurückkehrten, ab 1918 irgendwie das auch weiterhin tun.
Aber ja, apropos verbindend, es gibt ja, wir kennen alle die, diesen Weihnachtsfrieden in Flandern oder an der Front dort, ne, wo dann die Weihnachtsbäume aufgestellt haben. Und selbst dort wurde dann ja Fußball gespielt.
Ja, das ist auch belegt tatsächlich. Mhm. Also das gab da sozusagen eine Verbrüderung zwischen englischen und deutschen Soldaten. Also man weiß es aus Berichten von der Front, dass das tatsächlich stattgefunden hat. Die genauen Umstände, die kann man sich dann natürlich schön ausmalen, irgendwie in einer stillen, heiligen Nacht, dass dann irgendwie sich gegenseitig Geschenke übergeben worden und für den nächsten Tag ein Fußballspiel verabredet. Aber wenn es nicht wahr ist, dann ist es zumindest gut erfunden. Und es ist ja dann auch filmisch umgesetzt worden in dem Film Merry Christmas, genau, mit Daniel Brühl. Ja.
Wir haben ein Zitat von einem englischen Soldaten, der hat das eben beschrieben. Einfach nur kurz, wir bauten irgendwelche Tore auf, zwei Jungs gingen hinein und dann haben alle gekickt. Das waren schon ein paar hundert Mann. Wahrscheinlich einer der größten Fußballteams der Welt oder der Fußballgeschichte, die dann irgendwie wild, wirklich wild gespielt haben. Ja, das war 1914 an der Front gewesen.
Aber den Spaß, den die hatten, kann man sich vielleicht auch vorstellen.
Also ja, einer der letzten, genau. Das war also der erste Weltkrieg, wo ich sage, da hat sich viel bewegt, aber dann im Grunde genommen kann man sagen, 1918, Gründung der Weimarer Republik, alles ist neu, politisches System ist neu, Pionier, Experimentierfeld für alles mögliche Neue und im Grunde genommen die Weimarer Republik ist die Zeit, wo der Fußball plötzlich explodiert, zu einer Massenbewegung wird.
Genau so ist das. Also allein der Deutsche Fußballbund verzeichnete in den ersten Jahren nach dem Ende des Krieges ein sprunghaftes Wachstum und bis 1930 verzehnfachte er die Mitgliedschaft. Und daran kann man ermessen, also wie groß die Begeisterung war, selber Fußball zu spielen, aber auch Fußball zu gucken. Also während es vorher nur Spiele in Deutschland mit wenigen Zuschauern gab, also so im Bereich bei Länderspielen oder Meisterschaftsendspielen von um die 10.000 höchstens, nahm die Zahl der Zuschauer dann sprunghaft zu.
Du hattest ja vorhin gesagt, dass sich nur die erlauben konnten, die Zeit hatten, gewissermaßen Fußball zu spielen. Jetzt in der Weimarer Republik gab es ja einige einschneidende eben Veränderungen durch den
durch die Einführung des 8-Stunden-Tages und natürlich durch den Sonntag, um den wiederum gerungen wurde, weil in dem Fall, in dem die Arbeiter frei hatten und dann zum Fußball gingen, hatte die Kirche natürlich was dagegen. Also das kann man vielleicht auch rückwirkend noch mit Blick auf die Kaiserzeit erzählen, dass die Kirche mit zu den Feinden des Fußballs gehörte, weil sie fürchtete, dass der Sonntag entweiht wird. Und es gibt einzelne Regionen in Deutschland, in Bayern beispielsweise, wo es noch bis in die 1920er hinein lange so war, dass an Sonntagen Fußballspielen verboten war, weil man eben den Sonntag heiligen soll.
Ja, dabei ist Fußball ja die neue Religion, ne?
Ja, man kann fast sagen, dass ab da es einsetzte, dass der Fußball die Religion ersetzte. Und wir kennen ja alle die Rede vom Fußballgott.
Ja, auf jeden Fall, viel. Aber es gibt viele Fußballgötter. Es gab viele Fußballgötter in den letzten 150 Jahren.
Das stimmt.
Ja, und organisiert das Ganze, du hast den DFB genannt. Die waren alle damals schon dabei, die ganzen sympathischen Organisationen wie UEFA und FIFA und so weiter.
Die UEFA in dem Fall noch nicht, die ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden, aber die FIFA seit 1904. Aber das ist noch herauszuheben in der Weimarer Zeit. Es gab nicht nur den Deutschen Fußballbund, sondern es gab auch verschiedene andere Organisationen, die den Fußball in irgendeiner Weise zum Laufen gebracht haben. Dazu ist zuallererst natürlich der Arbeitersport zu nennen, der sozusagen eine eigene Struktur hat, einen eigenen Verband, eine eigene Nationalmannschaft und auch eigene Meisterschaften ausspielte. Daneben aber auch einige andere, zum Beispiel konfessionelle Verbände, wie die Deutsche Jugendkraft. Das ist wiederum die katholische Sportorganisation und die versuchten sozusagen, um sich ein Stück weit die Deutungsmacht zu sichern, das in ihre eigenen Jugendstrukturen abzubilden und zu etablieren, um da nicht irgendwie ins Hintertreffen zu geraten und zum Beispiel die Deutungsmacht über den Sonntag völlig zu verlieren.
Mhm, es war nur so ein bisschen Ringen, aber der DFB war, war wahrscheinlich relativ schnell schon führend in diesem Machtkampf.
führend war er, vor allem auch international, weil die FIFA natürlich nur den DFB anerkannte und die anderen nicht, wenn es aber eben auch andere internationale Vereinigungen gab. Aber das Entscheidende war, es gab durchaus eine gewisse Konkurrenz, also auch um Spieler, also dass zum Beispiel bürgerliche Vereine die Besten aus dem Arbeitersport abwarben. Das prominenteste Beispiel ist vielleicht Erwin Seeler. Der Name Seeler ist, denke ich mal, allen bekannt. Das war der Vater, der ursprünglich Arbeitersportler war und dann von einem bürgerlichen Verein abgeworben wurde und dafür wiederum aus der Arbeiterschaft angefeindet wurde, weil er sozusagen die Arbeiterschaft verraten hätte. Und es lassen sich andere Beispiele nennen.
Und wie ist das Verhältnis zum, also vom Amateur versus dem Profifußball? Also im Profifußball gab es da schon Bezahlungen? Wie lief das? Gab es da Sponsoring?
Das war das große Streitthema der Weimarer Zeit. Mhm. Und zwar, indem es durchaus Modelle gab, auch theoretisch, dass man Professionalismus einführen sollte, dass es eine professionelle Liga geben sollte. Aber es gab erhebliche Widerstände wiederum von Seiten des DFB, der aus, ja, man kann vielleicht sagen, ideologischen Gründen am Amateurstatus festhielt. Und natürlich gab es aber konkrete Fälle, wo das irgendwie unterlaufen wurde, wo Spieler Geld bekamen, wenn sie wechselten, wo sie zwar Fußball spielten und formal einen Beruf nachgingen, den aber de facto kaum ausgeübt haben. Das prominenteste Beispiel, was sich da nennen lässt, ist Sepp Herberger, der aus Mannheim stammt, der selten mit Berlin in Verbindung gebracht wird, der aber dann ab 1926 in Berlin lebte, für Tennis Borussia spielte und der tatsächlich in seiner Mannheimer Zeit noch eine Sperre bekam, lebenslänglich, weil er von einem Mannheimer Verein zum anderen gewechselt war, gegen ein Handgeld.
Lass uns mal kurz mal zurück. Also DFB, okay, Macht ihn ja fast sympathisch irgendwie, dass sagen, wir wollen dem Amateursport gewissermaßen, sondern wir wollen keinen Profisport, wir wollen nicht, dass es um Geld geht. Die Spieler sollen kein Geld bekommen, dafür, dass sie spielen. Wie ist es denn überhaupt möglich? Also ich meine, sie müssen trainieren, sie opfern ihre gewissermaßen ihre Freizeit und im Grunde auch ihre Arbeitszeit. Kann man das gar nicht so richtig praktisch vorstellen.
Das war die Erwartung natürlich. Und also in den meisten Fällen, also wenn die Fußballer, das entwickelte sich ja auch langsam, zu Stars wurden, dann wollten sie natürlich irgendwie davon auch leben können, sprich irgendwie Honorare bekommen, Siegprämien etc. Und so brach sich das Bahn. Also der Widerstand des DFB hielt sozusagen noch während der gesamten Zeit der Weimarer Republik und gerade als er irgendwie aufgegeben werden sollte oder in Aussicht stand, dass es auch in Deutschland zu einer Professionalisierung kommen sollte, kamen die Nationalsozialisten an die Macht. Und der Vorsitzende des DFB zu der Zeit, der selber persönlich ein erbitterter Gegner des Profitums war, fand sich auch in den Strukturen des NS-Staates als führender Kopf wieder und setzte dann seine Haltung durch. Und so wurde der Professionalismus in Deutschland noch auf Jahre hinweg verhindert.
Ja. Wie haben Sie es überhaupt geschafft? Ja. Mit den anderen, also in den anderen Ländern gab es Profifußball.
Ja.
Wie haben Sie es geschafft, da überhaupt irgendwie mitzuhalten?
Oder? Haben Sie nicht.
Nee.
Also das Spiel, das wir eingangs gehört haben übrigens, das ging ja, das war im Deutschen Stadion hier in Berlin. Also das Deutsche Stadion ist der Vorgängerbau des Olympiastadions, ungefähr an derselben Stelle. Und da fand dieses Spiel statt und es ging tatsächlich 3-3 aus gegen England. Und das war eine ziemliche Sensation, also weil man sozusagen da zum ersten Mal, oder nicht ganz zum ersten Mal, um ganz korrekt zu sein, aber überhaupt mit England mithalten konnte. Ansonsten war man eigentlich durchgehend während der gesamten Zeit der Weimarer Republik sportlich ziemlich im Hintertreffen gegenüber den anderen Nationen. Nicht zufällig nahm man an der ersten Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay auch gar nicht teil. Vordergründig wurde argumentiert, ja, da müssen wir erstmal hinkommen mit dem Schiff, weite Anreise. Ja. Aber andere europäische Nationen haben es schließlich auch geschafft. Und so nahm die Geschichte ihren Lauf. 1934 war man dann wiederum sehr erfolgreich, aber konnte das während der NS-Zeit dann nicht weiter fortsetzen.
Was ich gelesen habe, dass die Vereine ja dann bestimmten Spielern gewissermaßen Jobs verschafft haben oder angeboten haben, wenn sie die gelockt haben, da bei ihnen zu spielen, sagen, so, du kriegst hier irgendwie den Beruf eines Versicherungsvertreters oder sowas. Also das war gewissermaßen dann der Weg, sich zu bezahlen oder zu locken.
Genau so ist es. Auch da das prominenteste Beispiel war Sepp Herberger, der nach Berlin kam, formal eine Anstellung in einem Bankhaus, glaube ich, hatte und aber de facto da nie gearbeitet hat, weil er eben schon zu der Zeit sehr frühzeitig sein ganzes Leben auf den Sport ausgerichtet hat. Als Spieler noch tätig war bei Tennis Borussia, parallel dann aber auch schon langsam ins Traineramt gewechselt ist und Hochschullehrer an der Deutschen Hochschule für Leibesübungen war, die es zu der Zeit in Berlin gab.
Amt Häufung fast schon.
Ja, kann man sagen.
Ich muss das fragen, gab es denn auch schon Frauenfußball in der Weimarer Republik?
Also gab es.
Amateur gab es. Wahrscheinlich natürlich.
Ja, aber erstens das. Also es gab, auf jeden Fall gab es schon zu allen Zeiten Frauen, die gerne Fußball gespielt hätten, muss man leider sagen. Mhm. Für die Weimarer Zeit ist bekannt das Beispiel von Lotte Specht. Die hat eine Fußballmannschaft gegründet im Frankfurter Raum und hatte dann aber mit erheblichen Widerständen zu kämpfen. Und das setzte sich ja in Deutschland noch bis weit in die bundesrepublikanische Zeit fort, bis also sogar zwischenzeitlich der DFB ein Fußballverbot für Frauen erließ. Also das kann man heutzutage kaum mehr glauben.
In den 50ern das, noch.
Richtig. Ne? Und erst 1970 wurde es aufgehoben und ab da begann dann sozusagen die erfolgreiche Geschichte des Frauenfußballs, die ja hoffentlich in diesem Sommer ihre Fortsetzung findet.
Ja.
Ja, wo wir von Verboten reden, ne?
Kommen wir mal zu den Regeln.
Ich gehe davon aus, alle Gäste hier sind Experten, was die Fußballregeln angeht. Wann ist es abseits, wann nicht? Wie war das in der Weimarer Republik? Man hat dann so ein Spiel gehabt. Gab es ein festes Regelwerk? War das einmal erfunden und galt dann für lange Zeit?
Im Grunde ist es so. Also die Fußballregeln, die wir heute kennen, die gelten nach wie vor. Also das Einwurf, Eckball, Strafstoß, das alles gab es schon. Aber die Regeln sind natürlich sukzessive verfeinert worden. Und ein paar Regeln gab es eben zu der Zeit noch nicht.
Und das, der Schiedsrichter hatte eine Pfeife?
Ja.
Eigentlich wollten wir nämlich eine Pfeife mitbringen, um das Ganze hier, den ganzen Podcast zu beginnen. Aber ich habe keine in meinem Bestand. Aber die gab es damals?
Die gab es. Es gab auch schon die ersten Ansätze, dass der Schiedsrichter eine eigene Kleidung hat, also sozusagen eine sportliche, pragmatische Kleidung, mit der er auch irgendwie, also er legt ja auch eine enorme Wegstrecke zurück während des Spiels, also da muss man auch, darf man nicht im feinen Zwirren sozusagen antreten. Aber es gab ein paar andere Regeln und da kommen wir gleich, glaube ich, zu einem Spiel, was da sehr bezeichnend ist.
Oh ja. Dieses Spiel. Wir haben uns ein paar Spieler rausgesucht, die wirklich legendär waren. Und eines, was mich besonders fasziniert hat, war im Jahr 1923, wo der Hamburger Sportverein HSV, einige wissen, dass ich gebürtiger Hamburger bin, gegen Nürnberg, den FC Nürnberg spielte. Du bist ja auch Hamburger.
Nee, ich bin Berliner.
Berlin.
Und es war 22.
Es war 22, aber im Grunde genommen ist es, kommen wir gleich dazu, hätte auch 23 sein können, weil ja, es war das endlose Endspiel.
Ja.
Ging los, Sommer, heiß, 30 Grad, 17 Uhr. Die Nürnberger waren so ein bisschen durch, muss man sagen, weil die Unterkunft, die ihnen zugeteilt wurde, das war ein christliches Hospiz in Berlin gewesen. Und da haben sehr früh morgens um 5 Uhr erstmals die Glocken geläutet. Und die Nürnberger sind wach geworden. Die wollten eigentlich ausschlafen, aber waren insofern schon ein bisschen gerädert, als sie dann ins Stadion gekommen sind. 50.000 Zuschauer.
Ja.
Alle für den HSV, was es nicht daran liegt, oder nicht nur daran liegt, dass Hamburg näher ist an Berlin als Nürnberg, sondern dass die Berliner selbst natürlich den Bayern gegenüber sehr, sehr ablehnend waren, sind, wie auch immer. und Nürnberg war Favorit. Und dann geht es los und ein Berichterstatter der Zeitung Fußball notiert:
Man sieht vom Anstoß weg, dass es ein Kampf von unerhörter Erbitterung werden wird. Nerven springen wie sprödes Glas. Es kommen Entgleisungen vor auf beiden Seiten. Hamburg dringt mit unwiderstehlichen Flankenläufen und weit vorgeschlagenen Bällen. Es gibt harte Karambolagen. Kampf. Kein Süßholztennis, kein Heiratsmarkt. Kampf. Männer gegen Männer, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das Publikum rast, tobt, brüllt. Gellende Pfiffe zerreißt die Luft. Schimpfworte sausen wie Peitschenhiebe zum Rasen.
Ja, Zahn um Zahn. Tatsächlich hat der Nürnberger Spieler Toni Kugler nach einem Faustschlag von Tolhader, einem der großen Stars, auch einige davon verloren. Und es war ein wildes Spiel. Es wurde verlängert. Alle wurden schwächer. Und es ging immer weiter. Und es wurde aber nicht abgepfiffen. Weil was kommt nach der Verlängerung?
Es gab keine Verlängerung, es gab kein Elfmeterschießen, das ist erst viel später erfunden worden. Und die einzige Lösung, die man fand, war einfach weiterspielen lassen, bis eine Mannschaft gewinnt.
Ja. Aber es war ja Gleichstand die ganze Zeit, ne? Und dann?
Es war unentschieden, genau. Ja. Und einer der Beteiligten hat das dann so geschrieben: Schließlich waren die einzelnen Leute so schwach, dass sie kaum mehr stehen, geschweige schießen konnten. Alles war fertig und sogar die brüllenden Zuschauer wurden zahmer, weil auch sie nicht mehr konnten. Und schließlich um 20.41 Uhr sinkt der Schiedsrichter nieder. Der Schiedsrichter kann nicht mehr, wird von Wadenkrämpfen geplagt und Sanitäter können ihm so ein bisschen noch hochhelfen, aber dann gibt es noch ein anderes Problem.
Ja, es wurde dunkel.
Die Zuschauer sahen nichts mehr.
Also Flutlicht und so weiter kam ja auch erst später. Einige der Zuschauer haben dann wohl noch reingerufen, nur weiterspielen, es wird bald wieder hell. Es wird
wieder hell.
Ja, aber dann nach mehr als 3 Stunden Spielzeit, also normal sind ja, wenn ich mich nicht verzählt habe, 90 Minuten plus Verlängerung, also nach 3 Stunden 189 Minuten war dann Schluss. Und wie ging es weiter?
Das, was man heutzutage auch machen würde, zum Beispiel als das Regenspiel gegen Dänemark irgendwie stattfand und zwischenzeitlich nicht an Weiterspielen zu denken war, man überlegt, ob man nicht ein Wiederholungsspiel ansetzt. Mm-hmm. Und das gab es dann einige Wochen später an einem anderen Ort, und zwar in Leipzig, glaube ich. Und da wurde wieder gespielt und wieder gab es keinen Sieger. Und zwar aus einem anderen Grund, der sich aus dem Regelwerk herleitet, was zu der Zeit nämlich völlig unüblich war, dass Spieler getauscht werden konnten. Es gab keine Ersatzspieler. Und wenn ein Spieler vom Platz gestellt wurde mit einer roten Karte oder wenn ein Spieler verletzt war, dann musste er vom Platz und die Mannschaft musste mit weniger...
Ja, bei einer roten Karte sowieso, ne?
Also ja, klar. Ja, sorry, ja. Ja, aber so reduzierte sich irgendwie
das... Aber eine Verletzung, also du musstest nur ordentlich draufhauen irgendwie, den Gegner ordentlich von den Beinen holen und dann hattest du die beste Chance zu gewinnen, oder...
Naja, ganz so war es nicht. Das Spiel war schon ein bisschen ruppiger. Also auch die ganze Atmosphäre im Stadion muss man sich ein bisschen rauer vorstellen. Also auch unter den Zuschauern gab es zu der Zeit schon die ersten Ausschreitungen durchaus. Bei dem Spiel aber nicht. Da war es in der Tat so, dass es eben, ich glaube, 1 oder 2 rote Karten für Nürnberger gab und 2 Spieler sich verletzten, sodass am Ende nur noch 7 Spieler auf dem Platz standen. Und da fasste sich der Schiedsrichter ein Herz und sagte, so kann es nicht weitergehen. Es war dann in dem Fall auch regelkonform. Er beendete das Spiel, weil die eine Mannschaft eben nicht mehr spielfähig war mit 7 Akteuren auf dem Platz. Und der HSV, jetzt komme ich zu deinem Punkt, als Hamburger, als stolzer Hamburger wurde zum Sieger erklärt.
Zu Recht.
Verzichtete aber.
Ja, auch sehr hamburgisch.
Sehr nobel.
Sehr nobel. Genau. So sind wir, die Asiaten.
Aber jetzt kommt die Pointe, warum du wahrscheinlich die Jahre verwechselt hast. Also wir reden über das Jahr 1922. Der HSV im Endspiel gegen Nürnberg, zwei der spielstärksten Mannschaften, die es zu der Zeit in 20 Jahren überhaupt gab. Und der HSV schaffte es im nächsten Jahr tatsächlich wieder ins Endspiel vorzudringen. Der Gegner war diesmal Union Oberschöneweide. Der Name könnte irgendwie dem einen oder anderen hier was sagen. Die Mannschaft gibt es nach diversen Umbenennungen auch heute noch. Und diesmal ging der HSV aber als Sieger vom Platz. Da stecke ich als Berliner natürlich zurück und sage, okay, aber es soll verdient gewesen sein.
Wunderbar. Legendäre Verein der 20 Jahre. Ich würde gerne ganz kurz mal die Runde öffnen und ruft laut hinein, für welchen Verein ihr brennt. Gibt es einen?
Kaiserslautern.
Ich höre Kaiserslautern.
1860 München.
1860 München.
Die Löwen.
Leipzig.
Eisern Union.
Union.
Fortuna.
Fortuna Düsseldorf.
SSC Neapel.
Oh, SSC Neapel. Das ist schön. Eine Reise an den Vesuv. Vielen Dank. Ja.
Es muss Dresden.
Dresden, ja. Jetzt musst du, lieber Thomas, das war dein Test sagen, gab es diese Vereine alle schon in der Weimarer Republik und hatten sie eine Relevanz?
Na, fangen wir mal bei den jüngsten Vereinen an. RB Leipzig gab es mit Sicherheit noch nicht, da verrate ich glaube ich nicht so viel. SSC Neapel, das ist eine Erwähnung wert. Ja, also Fußball in Italien war zu der Zeit auch schon sehr stark, es gab auch einen regen Spielverkehr. In Italien, mit Italien, also deutsche Vereine, die nach Italien reisten und zum Beispiel gegen internationale Mailand spielten. Und sprechen wir noch über den Mitropa Cup?
Oh, gerne, gerne, ja.
Der Mitropa Cup, also man könnte denken, der ist benannt nach diesem berühmten Speisewagen, Aber in Wahrheit heißt es natürlich mitteleuropäischer Fußballpokal oder so ähnlich. Ach so. Okay. Das war im Grunde der Vorläufer des heutigen Europapokals, in dem nämlich die Vereine aus den Ländern, in denen es schon Profiteams gab, sich überlegten, wir können noch mal auch unsere Kräfte messen, international in einem Wettbewerb. Und das hatte zu der Zeit so ein bisschen den Charakter auch von Ländervergleichen, weil natürlich die spielstärksten Mannschaften in Europa, das waren dann Mannschaften aus Budapest, aus Wien, aus Prag oder eben aus Italien wie der SSC Neapel. Also das, jetzt bin ich aber von dem Thema Vereine abgekommen. Also ja. Die erfolgreichsten Vereine, also die man jetzt so kennt, das waren zu der Zeit noch andere. Eben der HSV, der ja auch schon seit längerem nicht mehr so erfolgreich ist. Der erste FC Nürnberg, der in den 20er Jahren 6 deutsche Meisterschaften holte.
Also das Bayern München der 20er Jahre.
Kann man so sagen, ja. Genau. Und was vielleicht ein Erfolgsgeheimnis der Nürnberger war, sie hatten einen Lokalrivalen, mit dem es dann diverse Derbys gab, also so wie man das heute auch kennt. Das war zu der Zeit eben die Spielvereinigung Fürth. Und der FC Bayern München, der hier jetzt verblüffenderweise nicht genannt wurde, aber über den sei auch ein Wort verloren.
Ich habe mich enthalten, weil sonst wäre ein Makel in meiner Vita vielleicht hier zur Sprache gekommen. Ich versuche das aber so langsam abzulegen, meine Leidenschaft für diesen Verein.
Das ist nach den Meisterschaften der letzten Jahre auch an der Zeit, Arne.
Ja, ja,
über die Weimarer Republik kann man sagen, bei dem Länderspiel, von dem wir eingangs einen kurzen Ausschnitt gehört haben, da gab es einen Spieler in der Abwehr, der hieß Conny Heidkamp. Und das war der große Star der Bayern zu der Zeit, also dass er dann bei dem Länderspiel 1930 schon auftauchte, das ist ein Indikator, dass die Bayern immer erfolgreicher wurden und tatsächlich die erste Meisterschaft, die sie dann erringen konnten, die erste deutsche Meisterschaft überhaupt, die datiert auf das Jahr 1932.
Was war mit Berlin?
Hertha!
Hertha, da habe ich mich eben schon so ein bisschen gewundert, dass das keiner nennt. Ich meine, wir sind hier im Herzen West-Berlins und keiner nennt Hertha BSC.
Wir haben ja sogar einen Hertha BSC-Fanshop direkt neben dem romanischen Café. Nebenan.
Verblüffend. Verblüffend. Ja, mag daran liegen, dass Hertha in der letzten Zeit auch nicht mehr so erfolgreich ist, auch nicht mal an der deutschen Meisterschaft kratzt. Zu der Zeit waren sie das Top-Team der Weimarer Republik schlechthin. Sie brachten es nämlich fertig, 6-mal hintereinander ins Endspiel vorzudringen. Es dann tatsächlich 4-mal hintereinander nicht zu gewinnen. Aber schlussendlich dann 1930 und 1931 schafften sie es und wurden Deutscher Meister. Bis auf den heutigen Tag die letzte Deutsche Meisterschaft, die Hertha BSC gewinnen konnte. Mhm. Und natürlich eine Erinnerung an ehedem glorreiche Zeiten.
Mhm. Ja, da steht es also 6 Jahren eine große Feier, bevor hier in Berlin 100 Jahre letzte Meisterschaft, erste Meisterschaft und danach letzte Meisterschaft. Mhm. Aber damals, das ganz kurz noch, wir wollen ja nicht so lange über irgendwelche technischen Sachen reden, aber damals wurde ja ein Endspiel ausgespielt, das war nicht wie jetzt, dass man eben 34 Spieltage hatte, sondern anderes Prinzip.
Zur Bundesliga kam es erst sehr, sehr viel später, nämlich 1963. Da war Deutschland also wirklich um Jahrzehnte fast, kann man sagen, den anderen Nationen hinterher. Liegt eben begründet an dem Festhalten am Amateurideal. Zu der Zeit, in der Weimarer Zeit, wurde die Meisterschaft wie folgt ausgespielt. Es gab in den Regionalverbänden, also hier in Berlin beispielsweise, den Verband Brandenburgischer Ballspielvereine, so hieß der damals. Und die haben einen eigenen Meister ausgespielt und die insgesamt 7 Regionalverbände in Deutschland, die wiederum qualifizierten sich für die sogenannte Endrunde. Und das waren zusammen mit dem Meister des Vorjahres wiederum 8 Vereine, die dann im K.O.-System den deutschen Meister ausspielten.
Ich habe mir ein legendäres Match noch rausgesucht, um nochmal über den Tellerrand zu schauen. Und zwar das Spiel Deutschland gegen Schweiz am 27. Juni 1920, also gar nicht so lange nach dem Versailler Vertrag. Und es war auch das erste Länderspiel einer deutschen Mannschaft nach dem Ersten Weltkrieg gegen die neutrale Schweiz, also gegen einen ehemaligen Kriegsgegner. Das wäre damals noch nicht vorstellbar gewesen. Und bei dem Spiel ist spannend, es gab vorher sehr viele Ermahnungen der deutschen Funktionäre an die Spieler, sie sollen doch nicht zu hart spielen und Noblesse an den Tag legen. Also es wurde eine vornehme Spielweise empfohlen, damit das Züricher Publikum keinen Anlass zur Klage hätte. Es ging also um eine Anerkennung, die sie haben wollten. Es ging um Fair Play. Und wie ging das Spiel aus? Sie haben krachend 1-4 verloren, die Deutschen gegen die Schweiz. Wahrscheinlich ein Rekord für die Ewigkeit. 2 Fouls in 90 Minuten wurden begangen. Ich habe nicht gezählt, was es sonst so üblich ist, der Durchschnitt, aber 2 Fouls, das ist eigentlich lächerlich. Und tatsächlich, es gab ja damals noch keine Radioübertragung, also wie hat man das hier in Deutschland mitbekommen? Das wurde dann irgendwie durchgekabelt und alle haben ja erstmal an ein Irrtum geglaubt, an einen Zahlendreher. und dann wurde irgendwie gesagt, wie kann das denn sein irgendwie, dass die verloren haben? Und in der Presse stand dann, dass es wahrscheinlich die jahrelange Unterernährung der deutschen Fußballer gewesen ist, die zu diesem Ergebnis geführt haben. Aber im Grunde war das so ein bisschen, man kann sagen, Diplomatie mit dem Ball, also eine Art Völkerverständigung durch Fußball, wo eben einfach es wichtiger war, dass man eben ja, dort vor Ort war, dass man dann abends vielleicht ein Bankett gemacht hat und sich austauscht mit den anderen.
Genauso war das. Das geht im Grunde zurück auf die Ursprünge des Fußballs, über die wir ja vorhin gesprochen haben. Also Fußball, das war den Fußballern immer bewusst, ist ein Instrument, um Völkerfreundschaft zu pflegen. Also natürlich gibt es auch Rivalitäten und dann den Kampf um den Ball auf dem Platz. Aber an sich gab es irgendwie eben auch Bestrebungen und das Bewusstsein der Funktionäre, dass das ein Instrument, ich würde jetzt nicht sagen, der Außenpolitik sein kann, aber dass es durchaus dazu dient, wie das Land sich im Ausland darstellt. Also auch jetzt kennen wir das ja noch, wenn das Turnier nicht gerade in Deutschland selber stattfindet. Aber dann werden die Nationalspieler ausstaffiert mit Anzügen, die extra designt werden, nehmen vielleicht sogar einen WM-Song auf und fahren dann eben nach Argentinien oder so. Also wobei gerade die WM in Argentinien ja wiederum auch problematisch ist, ist wiederum ein anderes Thema. Aber im Grunde hatte es genau diese Funktion und es wurde auch interessanterweise gerade in der Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde das vom Auswärtigen Amt unterstützt geradezu, dass der Deutsche Fußballbund da eine Nationalmannschaft hin entsandte und eben die Fußballer sich vorbildlich verhielten und diese Noblesse zum Ausdruck brachten, damit man wieder als vollwertiges Mitglied der Sportfamilie in Europa aufgenommen wird.
Und wie sind die Mannschaften damals rumgereist? Also hatten die auch so einen Tourbus oder sowas? Und wo sind die untergekommen?
Das hat der DFB natürlich organisiert und die Anreise erfolgte mit der Bahn. Also damals war das Bahnnetz ja noch weitaus ausgebauter als heutzutage. Die Bahn fuhr regelmäßiger,
pünktlicher.
Und tatsächlich waren die Bahnhöfe auch Treffpunkte. Also man legte dann eben fest, das nächste Länderspiel findet in Schweden statt und dann war der Treffpunkt eben hier der Bahnhof Friedrichstraße im Ostteil der Stadt, also auch in späteren Jahren noch. Und man versammelte sich da im Hotel Russischer Hof und fuhr gemeinsam zum Länderspiel. Und absolvierte, das ist vielleicht auch noch interessant, ging dann zusammen ins Varieté-Theater und nahm also auch eine Art Kulturprogramm mit. Also namentlich Sepp Herberger, seit er dann auch vor dem Zweiten Weltkrieg wiederum schon Reichstrainer wurde und auch später als Bundestrainer legte da großen Wert drauf.
Naja, am Tag vor dem Spiel oder was?
Ja.
Nochmal ins Theater.
Ja.
Varieté.
Naja. Also die sind dann vorher ins Theater und Kabarett gegangen, aber dann haben die ja wahrscheinlich was getrunken, oder? Wie war das so mit Genussmitteln und anderen Späßen vor dem Spiel?
Da wurde natürlich Enthaltsamkeit gepredigt. Also was Alkohol betrifft,
ja,
aber auch die anderen Genüsse des Lebens.
Ja, wir haben da was gefunden. Und zwar aus einem Lehrbuch 1922 steht hier.
Oh, ups. Bei der Stillung des Durstes recht vorsichtig zu sein. Man vermeide in erhitztem Zustand den Genuss kalter Getränke, vor allem alkoholhaltiger.
Ja, und dann zum Sexualleben wird dann auch noch gemahnt.
Ja, schränkt, wenn ihr vorwärts kommen wollt, die angeblichen Vergnügungen auf ein kleines Maß ein und vermeidet am Vorabend des Spiels Genüsse ganz.
Ja.
Aber eine andere Frage, gab es auch schon Doping?
Ich würde mal vermuten, dass die Medizin und auch die Trainingslehre noch nicht so weit war, dass man überhaupt auf die Idee kam, mit solchen Methoden die Leistung zu verbessern. Berichtet ist es dann später natürlich. Also es gibt ja den Verdacht, dass die Weltmeister von 1954 beispielsweise gedopt waren. Also unter anderem deswegen, weil sie alle nach dem Erfolg in Bern entweder erkrankten oder auch jung starben. Oh. Das aber wurde erst späterhin dann zu einem Thema, als Sport wirklich mit dem Begriff von Leistung und Erfolg auch mehr und mehr natürlich gesellschaftlich anerkannt wurde.
Ja, ich hätte jetzt an sowas wie Pervertin gedacht, was es aber ja eigentlich auch erst ein bisschen später gab, ne? Ja.
Das
im Zweiten Weltkrieg.
Oder genau. Wie wir bei der Tour de France bei unserer Fahrradfolge berichtet haben. Vielleicht erinnern sich einige von euch.
Ja, da wurde Rotwein getrunken als Dopingmittel. Weil ich mich frage, ob das so hilfreich ist.
Üben und drüben ruhten die Bälle derweil. Die englischen Spieler hörten stillstehend die deutsche Hymne an. Jetzt wird die deutsche Mannschaft von den Fotografen bedrängt. Die Engländer haben ja inzwischen Zeit gehabt, sich ausreichend fotografieren zu lassen. Die Deutschen müssen jetzt noch dem Trommelfeuer der Operateure standhalten. Der Unparteiische ist noch nicht auf dem Feld zu sehen. Die allgemeine Aufmerksamkeit richtet sich viel mehr auf das Tor, das die Engländer bezogen haben. Es ist das Tor zur Havelseite hin, wo sie ihre Probeschüsse vorführen. Alle spät angespannt hinüber. Man will gleich viel von den sagenhaften Fußballkünsten der Engländer schon bei diesen Probestößen entdecken. Die Arbeit der Fotografen ist beendet. Die Deutschen beziehen das Tor drüben unter der Podjelski-Eiche. Kress muss ein paar Probestöße der deutschen Stürmer halten.
So, das war gewissermaßen das Vorgeplänkel vor dem Spiel. Da war noch gar nichts los. Deutschland gegen England hatten wir ja vorhin schon vor der Podbielski-Eiche. Ja, also wir sind wieder im deutschen Stadion. Wir sind zurück in Berlin. Und wir sind bei einem ganz spannenden Thema, nämlich dem Thema Fußball und Radio oder Fußball und Medien. Ja, wie war das denn mit den Reportagen? Ich bin so aufgewachsen, bin ja auch schon ein bisschen älter als die meisten hier, mit der Radioschlusskonferenz, wo wirklich wild hin und her geschaltet wurde. Und das waren immer die spannendsten 20 Minuten meiner Woche. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Thomas.
Du sagst, du bist alt, ich höre das heute noch gerne, weil das ungemein spannend ist, wenn sozusagen die Dramatik sich entwickelt. In einem Stadion fällt ein Tor, plötzlich ist die andere Mannschaft abgestiegen und so. Also, und man kann vielleicht dazu sagen, genau das ist in der Weimarer Zeit ja geradezu erfunden worden, wie man die Spannung sozusagen des Fußballspiels in Worte überträgt.
Mhm. Ja, ja. Also wir sind ja in der Anfangszeit des Rundfunks sowieso, vor 100 Jahren etwa war es soweit. Und sehr früh haben ja die Rundfunksender versucht zu experimentieren, was geht denn eigentlich? Wie kann man denn, welche Formate können wir denn irgendwie entwickeln, erfinden? Und dann gab es eben diese Live-Formate, was technisch natürlich extrem anspruchsvoll war. Und es ist ganz interessant, im Gegensatz zu kulturellen oder gesellschaftlichen Veranstaltungen oder Ereignissen war bei der Sportberichterstattung keine Zensurordnung. Also da durften die Moderatoren relativ frei schalten und weiten und haben diese Freiräume auch genutzt. Und ja, dann gab es 1924 die erste Live-Übertragung von der Westdeutschen Sendergesellschaft von einem Fußballspiel. Und man muss aber sagen, dass nicht jeder Reporter in der Lage war, das wirklich so gut hinzubekommen. Das war ja wieder ein neues Genre, eine neue Kunstform eigentlich, auch Kunstfertigkeit. Man musste schlagfertig sein, schnell sein, eloquent sein. Und da gab es eben nur einige, die das konnten. Man, am Anfang hat man solche Orientierungspläne den Zuhörern noch gegeben, also wo man gewissermaßen das Spielfeld in verschiedene Planquadrate unterteilt hat, auf die dann in der Reportage verwiesen wurde. Also der Spieler bewegt sich jetzt im Quadrat 2,5 oder sowas.
Passt aber auf Krasting, der im Quadrat
genau, A2 ist. Krasting auf Edelstahl weiter und dann Schneider verwandelt.
Aber mit einem Weitschuss aus C5.
Aus C5, genau. Das hat nicht so funktioniert, ne?
Nee. Aber war der Versuch sozusagen, das in eine Form zu kriegen, wie kann man ein Fußballspiel überhaupt beschreiben und wie kunstfertig das ist, das kann man ja heute noch nachvollziehen. Also bei Fernsehkommentatoren, das haben wir alle im Ohr, die können sich ja darauf beziehen, was man sieht. Rundfunkreporter müssen beschreiben, was man eben nicht sieht. Und also mir ist da in Erinnerung, oder wir alle kennen ja diese berühmte Reportage von Zimmermann vom WM-Endspiel 54. Das ist im Original nicht der Fernsehkommentar, das ist eine Rundfunkreportage. Und deswegen ist sie eben so anschaulich, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt und so weiter. Und der wiederum war geradezu ein Schüler dieser ersten Pioniere. Er hatte von denen gelernt und so ein bisschen hört man das auch noch an seiner Sprachpoesie geradezu, die Puschta-Söhne etc. Und also man hört es auch noch von einer Sprachmelodie her, dass er da sozusagen von den Anfängen her noch kommt, die das hier überhaupt erst erfunden haben.
Und ich habe jetzt noch was gefunden von Alfred Braun, der im Grunde genommen so als die Stimme der 20 Jahre galt, einer der großen Rundfunkpioniere hier in Berlin auch tätig. Und der kommentiert ein Spiel Deutschland gegen Italien. Und einmal ist ganz lustig, man hört immer so Nebengeräusche, weil die saßen wahrscheinlich alle nebeneinander. Also nicht irgendwie so in Kabinen abgetrennt wie heute. Und man hat dann auch mal den Italiener gehört. Und in dem Fall, ich habe das Gefühl, die lachen sich am Ende einfach nur schlapp irgendwie. Also es ist so, man versteht nicht alles, aber ich glaube, die haben einfach auch ziemlich viel Spaß gehabt.
Schlägt über die Selbst hinaus. Vorlage um Vorlage schnellt er aus dem Kniewinkel. Italienische Mittelfeld schussbereit. Das war eine Bombe, mein Gott. Die Italiener springen wie die Wilden, schwenken die Fahnen. Die Ersatzspieler eilen auf den Platz und umarmen den jungen Meazza und küssen ihn. Kaligaris wird im Hintergrund herbeigeheilt und streit. Den jungen Kameraden, da unten hat die Tanzlauer einen Tango da. Gewinnt ja wie geimpft. So was habe ich im Leben noch nicht gesehen.
Ja, sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen. Also die küssen sich, das ist also, die gehen wirklich ab, als Giuseppe Meazza ein Tor schießt, ein Italiener. Vielleicht kennt der ein oder andere, ja, ich sehe jetzt hier Nicken im Publikum, ein Stadion, das nach ihm benannt ist. Ja, also es ist spannend, diese Reportagen einfach zu hören, weil ja, die experimentieren einfach noch ein bisschen.
So kann man das sagen und fallen auch ab und zu aus der Rolle. Ne? Also sozusagen über 90 Minuten Fußballspiel zu kommentieren, ist schon auch anspruchsvoll. Weiß nicht, ob das hier mal jemand probiert hat. Also so hobbymäßig mal den Fernsehkommentar runterdrehen und dann selber ein Fußballspiel kommentieren, das ist nicht ganz ohne.
Nee, wir denken uns natürlich bei jeder Reportage, die wir heute im Fernsehen sehen, denken wir uns, wir können es besser. Aber das ist ein anderes Thema.
Ja. Aber ja. Hast du es schon probiert?
Ich habe es tatsächlich schon probiert, ja. Und zwar in der Pionierzeit des Internets habe ich bei einer Agentur gearbeitet, die Live-Spiele im Internet übertragen hat. Und da ging es dann darum, eben wie macht man das im Internet. Also damals gab es dann so eine seltsame Technik wie Buffering, also wo der Kommentar sozusagen irgendwie immer fortlaufend gestreamt wurde. Und da waren wir dann auch in der Situation irgendwie, wie geben wir das wieder? Das waren bescheidene Anfänge Ende der 90er Jahre.
Lange her, ähnlich lange her wie eine Fußballzeitschrift, die wir vielleicht auch noch erwähnen wollen, weil über Fußball geschrieben wurde ja relativ schnell, relativ früh. Ich weiß nicht, ob jemand eine Fußballzeitschrift kennt, die heute existiert. Kicker höre ich, genau, der Kicker.
Gegründet 1923.
1920 haben wir notiert, ja. Also es ist so, ich hatte gestern ein Gespräch mit einer lieben Freundin, Dominique Di Girano, und die hat tatsächlich einen Artikel geschrieben über die Gründung des Kickers und wie sie fiktiverweise bei einem Fußballspiel nämlich den Walter Bensemann trifft. Aber diese Aufnahme müssen wir euch heute leider vorenthalten, die hört ihr dann im fertig geschnittenen Podcast, aber trotzdem kannst du vielleicht kurz was zu Walter Bensemann und dem Kicker sagen. Und sie sagte 1920. Also
du hast vollkommen recht, das war 1920. Mhm. Walter Bensemann, einer der heutzutage bekanntesten Fußballpioniere überhaupt, also der früh mit dem Fußball in Berührung kam, dann irgendwie als junger Mensch durch Süddeutschland reiste und nahezu in jeder Stadt, in der sich aufhielt, einen Fußballverein gründete. Das ist wieder das Thema von vorhin, ne? Kaiserzeit, die ersten Vereine gründen sich, man kann es oft an der Jahreszahl noch ablesen. Und dieser Walter Bensemann war auch von Anfang an schon publizistisch tätig und gründete tatsächlich im Jahr 1920, ich habe es verwechselt, kurzer Einschub, mit der Berliner Fußballwoche, die es auch heutzutage noch gibt. Und die wiederum ist 1923 gegründet. Ich bitte um Entschuldigung.
Ich bin nun fernmündlich verbunden mit der wundervollen Dominique Di Girano.
Guten Abend, liebe Else.
Du hast einen Artikel geschrieben in unserem Bohème Sauvage Le Journal, das war die Ausgabe Nummer 8 zum Jahr 1921. Und zwar hast du da einen Artikel geschrieben, in dem du als fiktive Redakteurin dich mit einer gewissen Person auf einem Fußballplatz getroffen hast oder in einem Stadion zu einem Fußballspiel. Es war sehr regnerisch. Erzähl uns doch mal, wer war das und wie kam es dazu?
Ja, ich lasse mein literarisches Ich ja immer gerne auf Zeitreise gehen. Ich habe mir mal spaßeshalber gesagt, wenn ich mir eine Visitenkarte machen würde, stünde darauf Dominique de Girano, Journalismus, alle Zeitebenen. Also mein 20er-Jahre-Ich geht auf Zeitreise und trifft sich am 13. Juni 1920 mit Walter Bensemann. Walter Bensemann ist so etwas wie der Grand Seigneur des deutschen Fußballs, möchte ich fast sagen. Der hat, und das war der Anlass für den Artikel, damals in dem Jahr den Kicker gegründet. Ja, genau den Kicker, den es heute auch immer noch zu lesen gibt.
Ja, das heißt jetzt vor 104 Jahren.
Vor 104 Jahren hat er ihn gegründet und er ist immer noch da, ganz genau.
Und das heißt also, in dem Artikel hast du dich hineinversetzt an diesen Tag und das war aber auch ein reelles Spiel, von dem du da erzählt hast.
Genau, ich habe mir vorgestellt, wie Walter Bensemann und ich uns beim Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft treffen. Man sagt da noch nicht Finale, es war das Endspiel und es war schon das 13. tatsächlich für die deutsche Fußballmeisterschaft. Und es hat tatsächlich auch an diesem 13. Juni wirklich stattgefunden. Ich habe ein bisschen das Glück gehabt, dass ich einen zeitgenössischen Bericht gefunden habe. Das hat mir das Zurückversetzen etwas leichter gemacht. Wenn man also den Artikel heute liest, dann darf man sich gerne vorstellen, dass das genauso ausgesehen hat 1920. Also so genau, wie ich das ohne Zeitmaschine dann wirklich hinkriegen konnte. Da standen sich halt zwei Fußballvereine gegenüber, die es zum Teil heute noch gibt, nämlich der erste FC Nürnberg und ich glaube, es war ein Vorläufer von Greuther Fürth. Damals hieß das nur Spielvereinigung Fürth und haben eben dieses Endspiel ausgetragen. Das war dann sogar ein kleines Franken-Derby für alle diejenigen, die sich da ein bisschen mit auskennen. Also ihr müsst euch vorstellen, wir treten aus dieser Zeitmaschine und da stehen auf einmal 35.000 Leute um das Germania-Stadion in Frankfurt am Main, genauer in den Sandhöfer Wiesen, und warten darauf, dass dieses Spiel beginnt. Und das sind auch viel mehr, als da eigentlich rein sollten. Und die haben irgendwelche improvisierten Sitzmöglichkeiten noch mitgebracht. Da werden Leitern vermietet, damit man auch noch den letzten Blick erhaschen kann auf dieses Endspiel um die deutsche Fußballmeisterschaft.
Wow, 35.000, das ist ja annähernd so viel, wie teilweise auch heute in die Stadien passt, oder? Was haben wir im Olympiastadion?
Ins Olympiastadion passen, glaube ich, knapp 76.000, wenn ich mich nicht irre. Aber Hertha würde sich freuen, Entschuldigung, wenn so viele kämen.
Ja, okay, also haben wir hier zumindest schon mal die Hälfte vom Olympiastadion. Und das vor über 100 Jahren. An fußballbegeisterten Zuschauern.
Ja.
Und so nebenbei hast du ein Gespräch geführt mit dem Herrn Bensemann.
Ja, ich habe mir vorgestellt, Walter Bensemann steht da so am Rand eines Fußballplatzes, auf dem nur ein wichtiges Spiel beginnt. Aber er hat sicher noch genug Muße, sich mit mir darüber zu unterhalten, wie es eigentlich dazu kommt, dass der Fußball in Deutschland in irgendeiner Weise eine Rolle spielt. Da hat er nämlich ganz großen Anteil dran gehabt. Man kann wirklich sagen, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, ohne ihn wäre der Fußball vielleicht damals nicht so groß geworden. Das kriegt man zumindest den Eindruck, wenn man über ihn liest. Er muss da wirklich maßgeblichen Einfluss drauf gehabt haben. Er hatte irgendwie Verbindungen nach England. Wahrscheinlich war er auf einer englischen Privatschule in der Schweiz. Er ist also in Deutschland geboren, tatsächlich in Berlin. Aber er hat große Teile seines Lebens in der Schweiz verbracht. Er ist auch in der Schweiz gestorben, weil er in Berlin nicht mehr sein durfte. Er war jüdischer Abstammung, ist also in die Schweiz emigriert. Und ist dann in Montreux, glaube ich. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Montreux. Ja.
Da ist er gestorben. Da ist er aber auch zur Schule gegangen und da muss er Engländer kennengelernt haben. Und die haben wohl ihm dann Fußball näher gebracht, der damals noch gar nicht so weit verbreitet war in Deutschland.
Also das heißt, es war noch vor der Jahrhundertwende in seiner Jugend sozusagen. Und ich erinnere mich, in deinem Artikel, da stand was von, dass die Engländer den Rugby gebracht haben nach Montreux.
Ja, irgendwie haben sie wohl den Rugby und auch den Fußball gebracht. Und das muss so um 1889 oder sogar noch ein bisschen davor gewesen sein, dass er sich dann mal einen Fußball hat kommen lassen. Also erst haben sie irgendwie den Rugby gebracht und dann haben sie wohl noch den, 10 Jahre später war es dann wohl den Fußball gebracht und er benutzt auch schon das Wort Rasensport. Und da freuen sich jetzt alle diejenigen, die Anhänger eines nicht so ganz traditionellen Vereins aus Leipzig sind. den es damals noch nicht gab. Aber er hat einige andere Vereine gegründet, dann in der Folge offensichtlich davon beeinflusst, was ihm damals so gezeigt worden ist, die es auch heute noch gibt oder zumindest von denen es noch Nachfolger gibt.
Und jetzt heißt dein Artikel ja Wolkenbruch mit Walter, was darauf anspielt, dass das ein sehr regnerischer Tag war, so wie unsere EM ja heute 2024 in Deutschland auch so ein bisschen verregnet ist. Aber der Untertitel verrät noch was anderes, nämlich da geht es um Fußball als Völkerverbindung. Und das ist ja auch in einem Zitat von Bensemann, kommt das sehr stark zum Ausdruck, den du am Ende deines Artikels irgendwo untergebracht hast. Und außerdem, es sind ja eh einige wundervolle Bonmots und schöne Zitate von ihm im Artikel zu finden. Den werden wir übrigens verlinken, natürlich über unsere Shownotes und auch auf der Webseite sieht man dann die Seiten des Artikels. Magst du vielleicht mal ein, zwei von den Zitaten uns vorlesen?
Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass der Artikel jetzt nochmal ein bisschen nach vorne kommt. Und tatsächlich, wenn ich Zitate verwende in den Artikeln, dann sind es immer was die Leute wirklich gesagt haben. Das ist so ein kleines, da bin ich ein klein bisschen stolz drauf, dass ich den Leuten da nichts in den Mund lege. Manchmal muss ich die Worte ein bisschen verändern, aber das haben sie alles so gesagt. Und Walter Bensemann hat eine Sache gesagt, die man auch heute noch gerne verwendet. Es wird ja immer so ein bisschen davon gesprochen, dass Fußball eine Ersatzreligion ist. Und er hat schon gesagt, der Fußball ist eine Religion, ist vielleicht das einzige wahre Verbindungsmittel der Völker und Klassen. Und das zu einer Zeit, wo das natürlich noch viel größere Gräben gab, als es die heute noch gibt. Er hat dann zum Beispiel, ich stelle mir vor, das hat er nicht an der Stelle gesagt, aber ich stelle mir vor, wie er da am Nürnberger Tor steht und so auf die französischen Soldaten, die es da tatsächlich gegeben hat, die standen da und haben sich das Spiel angeguckt. Und dann weist er zum Beispiel darauf hin, dass die nur da sind, weil das Deutsche Reich seine Reparationszahlungen nicht wird leisten können. Aber dass der sportliche Wettkampf dann dafür sorgt, dass die irgendwie viel weiter darüber hinausgehen. Er sagt mir sicher, er sagt dann, er ist sich sicher, dass der Sport im Allgemeinen und der Fußball im Besonderen in der Lage ist, diese Trennung zwischen den Nationen zu überwinden. Und er fährt fort, auf den Geburtsort eines Menschen kommt es so wenig an, wie auf den Punkt, von wo er in den Hades fährt.
Ja, wow. Das ist toll.
Er hat da eine sehr expressive Ausdrucksweise, die scheint ihn auch bekannt gemacht zu haben.
Ja, und er war ja auch Journalist halt entsprechend und hatte dann natürlich das Schreiben gut drauf.
Das auf jeden Fall. Er hat sich auch wenig um Form gekümmert. Er hat da seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Und ich mag noch ein Zitat anbringen, weil ich das wirklich, das hat mir damals sehr zu denken gegeben, weil ich denke, er war da wirklich seiner Zeit voraus, weiter als wir es heute sind. Er sagte nämlich: Ich bin mir sicher, dass die Zukunft in einem weitreichenden Staatenbunde liegt, ja, dass es dereinst Vereinigte Staaten von Europa geben muss und wird. Da kriege ich sogar ein ganz klein bisschen Gänsehaut.
Ja, das ist wie eine Prophezeiung irgendwie.
Ja, auch wenn sie noch nicht eingetreten ist.
Ja, Dominik, vielen herzlichen Dank für die Infos. Und was ist denn dein Favorit für die diesjährige EM 2024? Hast du einen Tipp?
Das ist ja ganz schwer und ich spiele ja mit meinem Namen und ich habe in Wahrheit auch noch einen italienischen Nachnamen, also nicht nur mein Nom de Plume, aber die Italiener sind schon raus. Also gehe ich mal mit meinem Vornamen und sage die Franzosen.
Wie heißen sie? Les Bleus, ne?
Ja, in diesem Sinne. Ja. Allez, les Bleus.
Gut, dann vielen herzlichen Dank und wir hören und sehen uns bald.
Dankeschön, ihr beiden und viel Spaß noch.
Der Kicker 1920 gegründet, das erste Fußball-Fachmagazin, wenn man so will, das überregional sich durchsetzte, das durchaus auch einen, wenn man so will, feuilletonistischen Anspruch hatte. Also nicht nur die Spiele selber, die Ergebnisse wiedergeben, den Spielverlauf schildern, sondern auch über Fußball zu philosophieren, über die Entwicklung des Fußballs nachzudenken. Und für das alles steht Walter Bensemann.
Ich muss mal kurz zurückspringen, weil das ist so ein bisschen meine Überleitung. Du sagst, auch für touristischen Anspruch oder mehr als nur über Fußball zu berichten. Eine Person müssen wir kurz nochmal vorstellen, weil die hatte den Ansatz gehabt, als gewissermaßen Trainer bzw. Theoretiker nicht nur den Fußball als Sport oder die Fußballer als Sportler zu entwickeln, sondern auch das Menschliche gewissermaßen in ihnen, den Charakter zu fördern. Und von diesem Herrn kommt der Satz, der Titel unseres Podcasts, unserer Podcast-Folge ist:
Elf Freunde müsst ihr sein.
Wer war das?
Das ist eine Persönlichkeit, die leider heutzutage ein bisschen vergessen ist. Man schreibt diesen Satz ja gerne Sepp Herberger zu. Das stimmt aber nicht. Erfunden hat ihn eigentlich eben jener Richard Girulatis, so heißt der Mann, auch einer der frühen Fußballpioniere, hat hier in Berlin auch an der Gründung eines Vereins sich beteiligt, ist dann zwischenzeitlich in die USA gegangen, um da das amerikanische Sportsystem zu lernen, zu studieren gewissermaßen, kam nach Berlin zurück, also und wir reden jetzt noch über die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, arbeitete zu der Zeit schon als Trainer, was in der Zeit noch äußerst ungewöhnlich war, denn wenn Vereine erfolgreich genug waren, um sich einen Trainer leisten zu können, dann waren das oft ehemalige Spieler aus England, die man nach Deutschland lockte und die dann hier tätig wurden. Er war der erste Deutsche, der sich dieses Amt zutraute und der dann auch nach dem Ersten Weltkrieg eben seine Karriere als Theoretiker des Fußballs, wenn man so will, fortsetzte.
Und der hat dann dieses Buch geschrieben, Fußballtheorie, Technik, Taktik, 1919, also nur noch die erste Fußballfibel, könnte man sagen, das erste Fußballlehrbuch.
Genau, und da steht wiederum im Vorsatzblatt drin, 11 Freunde müsst ihr sein, ausformuliert heißt dieses Zitat, 11 Freunde müsst ihr sein, um Siege zu erringen. Also es ging natürlich um den sportlichen Erfolg, aber wie du sagtest, Arne, auch darum, dass die Spieler in ihrem Charakter gefestigt werden, dass sie Kameradschaft auf dem Platz und neben dem Platz einüben und um vieles andere mehr.
Ja, und wie haben sie sich gekleidet? Kommen wir jetzt mal zu den wesentlichen Sachen. Ne? Also wir warten ja seitdem wir den Podcast haben, warten ja unsere Hörer auf die Modefolge. Jetzt müssen wir den Umweg über den Fußball gehen. Das Fußballdress, das Wams
oder also
Trikot, wie man heute sagt.
Ja, und meine erste Frage ist, hatten die auch schon so Noppen an den Schuhen?
Naja, die ersten Fußballschuhe überhaupt waren ja Stiefel. Also die hatten einen hohen Schaft. Das waren keine Halbschuhe, keine Sneaker, wie man heutzutage vielleicht sagen würde, was wir alle... Oh Arne, was hast du denn da an?
Ich hab mir passend für den heutigen Abend habe ich mir alte Fußballschuhe aus dem Jahr 1932 hier angezogen. Ich hoffe, ja, sie gehen durch, ästhetisch und auch historisch.
Hätte ich das gewusst, hätte ich Fußballschuhe aus der Vorkriegszeit oder aus der Kaiserzeit angezogen. Und die haben tatsächlich also schon Noppen. Mhm. Aber wir kennen ja alle vielleicht die Geschichte von den berühmten Adidas-Schuhen, mit denen Deutschland dann 1954 Weltmeister geworden ist. Das Geheimnis dieser Schuhe war wiederum, dass es Schraubstollen gab, also die sozusagen unten an den Schuh rangeschraubt werden konnten. Und das wiederum versetzte Deutschland dann in die Lage, als der Regen im Bankdorfstadion zu Bern einsetzte, die Schraubstollen reinzuschrauben und einen besseren Stand als die Ungarn zu haben. Aber wenn wir jetzt vielleicht doch wieder in die Weimarer Zeit zurückspringen, ihr fragtet nach der Fußballkleidung. Die Schuhe waren natürlich das Wichtigste und auch da guckte man natürlich, wie sollte es anders sein, nach England. Also man guckte, was sind da die neuesten Moden, wie können wir das irgendwie in Deutschland entweder importieren oder reproduzieren. Und da tat sich hier in Berlin besonders ein Mann hervor und das war ein gewisser Alfred Steidel, der ein Sporthaus betrieb. Und dieses Sporthaus befand sich in der Rosenthaler Straße. Es war also im Grunde wie ein Sportkaufhaus, wo man Ausrüstungsgegenstände aller Art für die verschiedensten Sportarten, Tennisschläger etc. kaufen konnte. Eben Importartikel aus England, aber zunehmend auch selbstgenähte Trikots, wo man die Schnittmuster wiederum aus England sich beschaffte und dann diese Spielkleidung selber herstellte und an die Vereine verkaufte.
Und hatten die auch schon Nummern eigentlich, die Spieler?
Nein, das kam erst später. Das setzte im Grunde ein, also erste Überlegungen gab es, und hier sind wir wieder beim Radio, nämlich wie will ich beschreiben, welcher Spieler da gerade den Ball hat. Das ist der Spieler, der sonst immer links lang läuft oder und er passt jetzt in die Mitte zu dem, der da im Strafraum steht. Nein, also da kam man dann tatsächlich auf die Idee, man könnte die Trikots einfach mit Nummern versehen.
Aber die hatten doch auch Namen.
Nee, stell dir vor, man musste ja die Namen erst auf die Trikots aufbringen. Und die modernen Methoden der Beflockung gab es zu der Zeit natürlich noch nicht, sondern man musste die von Hand aufnähen. Und das war natürlich dann schon ein bisschen aufwendiger, damit jeder irgendwie sein eigenes Trikot da hatte.
Ich finde es schön, wenn man solche Fußballkleidung mal sich anschauen möchte, wie war das denn damals in 20 Jahren, kann man sich natürlich Fotos anschauen, aber es gibt tatsächlich noch eine andere Möglichkeit, sich das anzuschauen.
Ja, es gibt tatsächlich beide von 1927 zwei sehr wichtige Filme, Stummfilme. Der eine ist Der König der Mittelstürmer und der andere ist Die Elf Teufel. Und beide im selben Jahr erschienen und wirklich, das sind die ersten beiden Filme, die Fußball als Thema haben. Und zu Die Elf Teufel, den habe ich vor Jahren schon mal gesehen und war wirklich sehr begeistert. Der handelt von zwei Berliner Fußballclubs. Der eine ist eher so ein Stadtrand, Proletarier, Amateurverein. Und der andere ist wahrscheinlich West-Berlin, der Club International, so ein bisschen mit Manager schon und so. Und dieser Manager eben von dem Club International sieht durch Zufall diesen anderen Verein spielen. Und da ist dieser Mittelstürmer, Tommy, gespielt von hier... Gustav Fröhlich, den kennt ihr aus Metropolis, Friedrich Friedersen oder so ähnlich, ne? Und der sieht eben diesen Mittelstürmer und der spielt so gut, dass er den abwerben will und jagt ihm dann so einen Vamp auf den Hals, also eine echte Honey Trap.
Total moderne
und, ja, total. Und er lässt sich tatsächlich bezirzen von dieser Dame und geht dann rüber zu dem anderen Verein, obwohl er schon verlobt ist am Stadtrand und geht dann eben rüber zum Club International und wird dann auch ganz erfolgreich, aber irgendwann merkt er, dieser ganze Erfolg und überhaupt diese ganze Masche da, er durchschaut es dann irgendwann so ein bisschen und merkt dann einfach, wie er seine anderen 10 Freunde vermisst und auch seine Verlobte und geht dann irgendwann reumütig zurück. Ja. Also es ist wirklich sehenswert, der Film, zeigt auch schöne Bilder von Berlin und man sieht vor allem auch diese Trikots und sind sehr, sehr schöne Szenen drin.
Ja.
Gibt es sogar bei YouTube zu sehen.
Der König der Mittelstürmer.
Mhm. Ja. Genau.
Auch von 1927.
Mhm. Na, da spielen wiederum einige richtige Fußballer mit.
Mhm, genau,
also man wollte das natürlich so authentisch wie möglich gestalten. Mhm. Und in dem Fall König der Mittelstürmer, das ist mit Tull Harder, der Name fiel vorhin. Das war sozusagen der erste Star, den es im Fußball gab, beim Hamburger Sportverein. Und, wenn man so will, eine Figur des öffentlichen Lebens.
Da ging es ja auch um die Themen Werbung, ne? Also Werbung und Fußball, korrigiere mich, aber irgendein Unternehmen hat mit ihm geworben.
Ja.
Mit seinem Namen, mit seinem Bild.
Eine Zigarettenfirma, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Und diese Bilder waren Sammelobjekt, Tauschobjekt, so ein bisschen wie heutzutage Panini-Bilder. Hm. Und Tull Harder dachte sich, mich gefragt haben die aber nicht. Das lasse ich mir so nicht gefallen, dass sie einfach mein Bild verwenden und damit Geld machen. Ich klage dagegen. Und diese Klage wurde tatsächlich abgewiesen mit dem Hinweis darauf, Tull Harder sei eine Figur des öffentlichen Lebens und das müsse er sich gefälligst gefallen lassen.
Fußballspiele, Fußballspieler und Künstler im Fußball. Es gab ein weiteres legendäres Spiel am 28. Juni 1931 im Berliner Poststadion, also einem Stadion, was es immer noch gibt,
ja,
in der Lehrter Straße. Das ist ganz verrückt. Das ist die Künstler- und Sportvereinigung Oase, die dort zum Spiel geladen hat.
Ja, und zwar dann irgendwie sozusagen Teams gebildet hat, je nach Profession der jeweiligen Künstler. Da trat dann an irgendwie Bühne-Film gegen Palette-Presse.
Genau. Und die Spieler sind ja, einige der Spieler sind bekannt. Walter Trier zum Beispiel, über den jetzt gestern in der Zeitung zu lesen war, der die Erich Kästner Bücher ausgestattet hat mit seinen wunderbaren Illustrationen, für den ist eine Ehrentafel, eine Gedenktafel enthüllt worden gestern. Der hat mitgespielt, Alfred Braun, der Radiopionier, haben wir schon erwähnt, Paul Dessau, Komponist, Filmkomponist und, für mich sehr überraschend, hätte ich ihm gar nicht zugetraut, Hans Albers.
Ach ja.
Hans Albers war auch mit dabei. Oder noch viel überraschender eigentlich der Linienrichter. Kurt Geron. Kurt Geron kennen Sie vielleicht aus dem Film M, eine Stadt sucht einen Mörder. Dem traut man eigentlich auch nicht zu, dass er die Linie rauf und runter läuft. Also das ist großartig und ist sogar das Programmheft ist überliefert von diesem Fußballspiel von FC Oase im Poststadion. Und ja, damit kommen wir so ein bisschen in die Endrunde, weil wir sind ja hier im Romanischen Café. In der Ausstellung. Und da war natürlich unsere Frage, was haben die ganzen Protagonisten hier, die Stammgäste des Romanischen Cafés, mit Fußball zu tun? Hat Fußball hier überhaupt eine Rolle gespielt? Wurde hier über Fußball diskutiert? Wir wissen ja inzwischen, dass wir haben die Anzahl von etwa 500 Stammgästen hier gewesen, denn kein Fußballer ist uns allerdings dabei untergekommen. Der bekannteste Sportler, der hier gesessen hat, war Max Schmeling, der Boxer. Es gab also keinen Fußballstammtisch.
Aber den Fußballstammtisch gab es woanders.
Den Fußballstammtisch gab es woanders.
Wo gerade der Name Hans Albers gefallen ist. Hans Albers, die Geschichte muss ich kurz erzählen, hatte einen Freund, also hatte sicherlich viele Freunde, aber einen engen Freund, mit dem er regelmäßig zusammensaß und das war Hanne Sobeck. Der Name muss unbedingt noch erwähnt werden. Wir sind hier in Berlin, wir sind hier irgendwie im Westteil der Stadt. Ein paar U-Bahn-Stationen weiter ist das Stadion von Hertha BSC. Zu der Zeit war das Stadion noch woanders, nämlich am Gesundbrunnen. Und Hanne Sobeck war der Stürmerstar der Hertha. Und an dem Beispiel kann man ganz gut ablesen, also er war dann eben irgendwann befreundet mit Hans Albers. Zum Stammtisch gehörte auch noch ein gewisser Joachim Ringelnatz, von dem wir, glaube ich, am Ende noch ein bisschen was hören. Aber die drei trafen sich und das illustriert, wie sehr Fußballer Teil des öffentlichen Lebens waren, wie sehr, sagen wir mal, auch die Frage von Sport und Kultur durchlässig war, dass es da durchaus Berührungspunkte gab. Aber jetzt erzähle ich ein bisschen zu viel. Wir wollten ja eigentlich darüber sprechen, dass die Künstler da auch Fußball spielten und wie sie über den Fußball dachten.
Wie sie über den Fußball dachten. Und wir haben ja ein interessantes Beispiel direkt im Romanischen Café. Und zwar hier an dieser Wand, wo steht, wir gehen zu Kiesch, sieht man einen, ja, sieht man den rasenden Reporter Egon Erwin Kiesch rauchend im Romanischen Café. Und links von ihm ist eine Litfaßsäule und da steht Fußball. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Tennis Borussia gegen
Prag.
Prag. So, das ist nicht ganz zufällig dort. Diese Litfaßsäule und dieser Bezug zu Prag. Egon Erwin Kiesch war wahrscheinlich einer der größten Fußballfans hier im Romanischen Café. Vielleicht auch der beste Fußballer unter ihnen. Und das geht zurück auf seine Jugendzeit in Prag. Also schon in der Jahrhundertwende. Also wir sind hier erst in der Jahrhundertwende. Wir sind also noch relativ früh. Und er hat als Kind eben auch unter der englischen Krankheit gelitten, wie es heißt. Und hat eben überall gespielt. Und war dann linker Außenstürmer des deutschen Ballclubs Sturm, für den dann später auch als Schiedsrichter der Funktionär tätig war. Aber er hatte diese Jugendzeit, also diese Schülerzeit, wo er der Fußlümmelei sich gewidmet hat, hat er sehr schön beschrieben und das wollen wir euch kurz einmal vorlesen.
Alle Todesstrafen standen auf das Fußballspiel. Alle Todesstrafen, die die Schule zu vergeben hat. Strenges Prüfen, Karzer repetieren, Ausschluss. Wehe dem, der spielt und alle spielen. Was bedeuten die ärgsten Strafen gegenüber dem Vergnügen, zweimal je 35 Minuten der Gelegenheit nachjagen zu dürfen, ein Goal zu schießen? Zweimal 35 Minuten? Nein, uns schlug keine Stunde, uns pfiff kein Schiedsrichter Halftime und Time. Wir spielten von 2 Uhr nachmittags, bis der Abenddämmer das Feld belegte. Wer physisch nicht mehr weiter konnte, ausgepumpt war bis aufs Letzte, immer noch konnte er einen verantwortungsvollen, aufregungsreichen, aber nicht so bewegten Posten erhaschen, wenn er den Torwächter bat, lass mich ins Goal.
Man sprach vom Zentern, Dribbeln, Stoppen, Fälschen, Shooten, Kombinieren, Passen und Rempeln von Umpiren, Offside, Center Half, Challenge Cup, Oxford, Chromleder, 11-Yard-Stößen. Man träumte, ein Großer zu werden im Fußballreich, lief abends glühend und allein durch die Gassen, einen imaginären Ball vor den einwärts gerichteten Fußspitzen, ein imaginäres Publikum, 1000-köpfig, 10.000-köpfig, feuerte an, ein imaginärer Goalman lauerte, kauerte, schauerte mit unendlich weit geöffneten Armen und geballten Fäusten. Aber er konnte den übermächtigen, haarscharfen und gut gefälschten Stoß nicht halten. Goal! Ja, das war Egon Erwin Kiesch. Sehr lustig, wie viele englische Begriffe da, oder das ist nicht lustig, sondern natürlich noch passend eigentlich, ne?
Ja, das und was mich verblüfft ist, haben wir so eine Träume nicht alle gehabt früher, Arne?
Ja, ich schon. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie es im Publikum hier ist, aber ich schon. Ja, nee. paar Nicken.
Das Beispiel zeigt einfach, also wie die jungen Pioniere dachten. Ne? Also es war irgendwie einfach ein Vergnügen, den Ball hinterher zu jagen, sich vorzustellen, man schießt das entscheidende Tor. Und also wenn das irgendwie jemand wie Egon Erwin Kiesch noch mit seiner spezifischen Sprachkunst irgendwie, wie er schauerte, kauerte und was macht er noch?
Also wenn man das so wiedergibt, ja, ja.
Dann ist das irgendwie faszinierend.
Das ist großartig, ja.
Bisschen albern auch.
Nein, auf keinen Fall. Er hat 1912 hat er dann eine Art Nachruf geschrieben, schon auf den Fußball, und gesagt, die Regierungszeit des Fußballs sei beendet, der König sei tot. Wie kommt er zu diesem Irrtum? Es gab plötzlich die Nachricht, dass es Gymnasiasten erlaubt sei, in Fußballclubs einzutreten. Und damit war natürlich dieser Hauch des Märtyrers und des Verbotenen irgendwie vorbei. Und das war dann für den Egon Erwin Kiesch dann nicht mehr so spannend. Ja, wen haben wir noch? Gäste des Romanischen Cafés. Bertolt Brecht können wir kurz noch erwähnen. Der hat allerdings nicht so wahnsinnig viel über Fußball berichtet, eigentlich gar nicht. Für ihn war Boxen ja eher so der Sport. Hat dann nur kurz geschrieben, dass bei Fußball sein Gehirnfach leer bliebe. Aber dann kam Wladimir Nabokov und der war gut dabei beim Fußball, ne?
Ja, der war, was sagt er? Mit Begeisterung war ich Torwart.
Ja, in Russland ist jene edle Kunst immer noch von der Aura eines beispiellosen Glanzes umgeben. War der Torwart damals der Star eigentlich oder eher der Mittelstürmer?
Ich habe gerade noch überlegt. Also man sagt ja, der Torwart und der Linksaußen, die haben eine Macke. Ich glaube einfach, also das hängt damit zusammen, wer ins Tor ging, der war vielleicht von der Kondition nicht am besten ausgestattet, hatte aber irgendwie dann doch irgendwie eine gewisse Reaktionsschnelligkeit oder so. Bei Nabokov weiß ich es nicht. Aber jede Position eignet sich ja, irgendwie im Nachhinein Legenden drum zu stricken, welche entscheidenden Elfmeter man womöglich erhalten hat. Und es zeigt so ein bisschen, also wie eine Biografie auch geprägt sein kann. Man kennt ja die jetzt erwähnten Namen, Kitsch, Nabokov oder Kafka, wäre ja auch noch zu erwähnen. Man kennt die eigentlich wegen ganz anderen Themen, aber dass die nebenbei Fußball gespielt haben und das mit Begeisterung, das halte ich also da sollte man mal mehr das Augenmerk drauf richten, nicht wer die ganz großen Stars des Fußballs sind, sondern auch welche Menschen eine Verbindung zum Fußball haben und ihn als das schätzen, was er ist, nämlich ein Quell der Freude.
Ja, und vor allem jemandem wie Kafka hätte man das gar nicht so zugetraut, ne?
Nee, ne? Ja, Fan vom Deutschen Fußballclub Prag und von Hakoa Wien, also zwei jüdischen Vereinen. Das ist natürlich auch nochmal ein interessantes Thema, was wir jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz öffnen können, die ganzen jüdischen Vereine. Tennis Borussia, können wir vielleicht ganz kurz noch einen Satz zu sagen?
Naja, eben nicht nur die jüdischen Vereine, sondern überhaupt die Juden im Fußball, die eine prägende Rolle gespielt haben. Walter Bensemann beispielsweise und noch viele andere ließen sich nennen, die, sagen wir mal, an der Wiege des deutschen Fußballs gestanden haben und deren Rolle auch kaum zu falsch einzuschätzen ist, sondern die groß war. Die aber dann leider in Vergessenheit geraten sind durch die Herrschaft der Nationalsozialisten. Da wurden die teilweise sogar aus den Erinnerungsbüchern des deutschen Fußballs rausgestrichen, also so die Damnatio Memoriae. Also sozusagen, man wollte nicht nur die Menschen selber töten. Es gibt einen prominenten jüdischen Fußballer, Julius Hirsch, mehrfacher Nationalspieler, sondern man wollte sie auch ganz aus der Erinnerung streichen. Aber man muss eben aus heutiger Sicht ganz klar sagen, jüdische Fußballer haben eine große, große Rolle gespielt. Und namentlich auch Tennis Borussia hier in Berlin war ein Verein, der also ohnehin eine große Offenheit, weltanschaulich, gesellschaftlich hatte und maßgeblich von jüdischen Fußballern und dann später Funktionären geprägt wurde. Bis hin, vielleicht sei das noch an der Stelle erwähnt, also wenn wir schon über Fußball und Kultur sprechen, die Verbindung gab es auch späterhin ja an verschiedenen Stellen. Tennis Borussia ist ein prominenter Name zu nennen, nämlich natürlich Hans Rosenthal.
Dalli, genau. Der in einer, wie kann man das sagen, Ehrenelf oder einer prominenten Elf. Pele war ja am Anfang auch mit.
Ja, Uwe Seeler. Also er versammelte sozusagen Größen aus Kultur, Theater, Fernsehen um sich, bildete irgendwie eine Mannschaft, also die dann später irgendwie den Namen von ihm selber trug, die Benefitspieler austrug, also für einen guten Zweck antrat und wo dann gelegentlich eben auch Fußballer hinzukamen, um genau diesen Zweck zu unterstützen. Eine schöne Geschichte, die wiederum eine Brücke bildet zu dem FC Oase, über den wir ja vorhin gesprochen haben.
Dem FC Oase, wo Joachim Ringelnatz eben für das Programmheft sozusagen ein Gedicht beigesteuert hat. Das Gedicht hat er schon vorher geschrieben, aber das wurde dann dort abgedruckt. Und wir haben ja gewissermaßen schon ein bisschen überzogen. Wir wollen nicht wie 1922 das Spiel so lange fortführen, bis es dunkel wird. Daher haben wir uns am Ende was Kleines noch gedacht, und zwar dieses Gedicht. Es ist etwas länger, also das sind hier diese 20 Seiten, die ich hier noch habe. Nein, es sind immer schon ein paar Strophen, würden wir aber gerne vortragen, weil Joachim Ringelnatz macht immer Spaß. Er war hier auch im Romanischen Café, er hat für den FC Oase eben etwas beigesteuert und
war Stammgast in der Hertha, in der Westend-Kneipe mit Hanne Sobeck und so weiter und so fort, hat dort das eine oder andere Bier und den anderen Schnaps getrunken, das mochte er gerne. Und wir werden das jetzt nicht in verteilten Rollen, aber abwechselnd vorlesen. Und ich fange an.
Du fängst an.
Ich fange an. Der Fußballwahn ist eine Krankheit, aber selten, Gott sei Dank. Ich kenne wen, der litt akut an Fußballwahn und Fußballwut. So wie er einen Gegenstand in Kugelform und ähnlich fand, so trat er zu und stieß mit Kraft ihn in die bunte Nachbarschaft.
Ob es ein Schwalbennest, ein Tiegel, ein Käse, Globus oder Igel, ein Krug, ein Schmuckwerk am Altar, ein Kegelball, ein Kissen war und wem der Gegenstand gehörte, das war etwas, was ihn nicht störte. Bald trieb er eine Schweineblase, bald steife Hüte durch die Straße, dann wieder mit geübtem Schwung stieß er den Fuß in Pferdedung.
Mit Schwamm und Seife trieb er Sport. Die Lampenkuppel brach sofort. Das Nachtgeschirr flog zielbewusst der Tante Bertha an die Brust. Kein Abwehrmittel wollte nützen, nicht Stacheldraht in Stiefelspitzen, noch Puffer außen angebracht. Er siegte immer 0-8 und übte weiter frisch, fromm, frei mit Totenkopf und Straußenei.
Erschreckt durch seine wilden Stöße gab man ihm nie Kartoffelklöße. Selbst vor dem Podex und den Brüsten der Frau ergriff ihn ein Gelüsten. Was er jedoch als Mann vom Stand aus Höflichkeit meist überwand. Dagegen gab es einen schwarzen Magen, dem Fleischer Anlass zum Verklagen. Was beim Gemüsemarkt geschah, kommt einer Schlacht bei Leipzig nah. Da schwirrten Äpfel, Apfelsinen durchs Publikum wie wilde Bienen.
Da sah man Blutorangen zwetschen, an blassen Wangen sich zerquetschen. Das Eigelb überzog die Leiber, ein Fischkorb platzte zwischen Weiber. Kartoffeln spritzten und Zitronen, man duckte sich vor den Melonen. Dem Krauttopf folgten Kürbisschüsse, dann donnerten die Kokosnüsse. Genug. Als alles dies getan, griff unser Held zum Größenwahn.
Schon schäkernd mit der U-Bootsmine besann er sich auf die Lawine. Doch als pompöser Fußballstößer fand er die Erde noch viel größer. Er rang mit mancherlei Problemen. Zunächst, wie soll man Anlauf nehmen? Dann schiffte er von dem Balkon sich ein in einen Luftballon und blieb von da an in der Luft verschollen, hat sich selbst verpufft. Ich warne euch, ihr Brüder Jans, vor dem Gebrauch des Fußballwahns.
Ja, grandios, Ringelnatz, grandioser Thomas, dass du bei uns warst und uns mit deinem Wissen beglückt hast. Schön, dass ihr hier live dabei gewesen seid. Wir schwitzen alle ein bisschen, wie nach 120 Minuten Fußballspiel. Und würden uns aber freuen, wenn die Verlängerung hier die ist, wir zusammen hier noch stehen und trinken und das sozusagen in den inoffiziellen Teil übergehen lassen, weil unsere Aufnahme jetzt gleich beendet ist, aber das ist sozusagen der Schlusspfiff der Live-Aufnahme und jetzt beginnt der unoffizielle Teil. Ja, vielen Dank an alle, dass ihr da wart.
Das war unsere Folge 45. 11 Freunde müsst ihr sein und wir haben sie aufgenommen in den Ausstellungsräumen Romanisches Café. Und diese befinden sich im heutigen Europa-Center, welches allerdings wiederum fast an der Stelle steht, wo tatsächlich früher das Romanische Café war, nämlich gegenüber der Gedächtniskirche am Townziehen in der Berliner City West. Die fantastische Neuigkeit ist, dass die Ausstellung jetzt auch verlängert werden konnte, nämlich erst einmal bis zum 31. Januar 2025. Weitere Infos findet ihr unter romanisches-café.berlin. Und unser Gast war Thomas Schneider, von dem wir noch zwei Buchempfehlungen haben, Bücher, an denen er selber mitgewirkt hat. Das wäre zum einen Fußballheimat Berlin, 100 Orte der Erinnerung und zum anderen 125 Jahre Berliner Fußball, Geschichte und Geschichten in Porträts. Beide Bücher sind erschienen im Arete Verlag und ihr findet sie natürlich auch in unseren Shownotes.
Und hier schon mal die Ankündigung auf ein kommendes Thema, und zwar im August. Da wird die S-Bahn in Berlin 100 Jahre alt und wir fahren gewissermaßen mit, fahren Bahn und werden zu diesem Thema 100 Jahre S-Bahn, aber auch generell
Fahren, Fortbewegung, Bahnfahren einen Sonderpodcast machen.
Wenn ihr immer über neue Folgen informiert werden möchtet, dann meldet euch doch mal für unsere Rohrpost an, beziehungsweise Mailingliste. Das könnt ihr machen auf unserer Webseite gold-staub.de. Dort könnt ihr uns auch nach Lust und Laune finanziell unterstützen. Es gibt einen PayPal-Button. Und außerdem, wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen über Bewertungen in den jeweiligen Podcast-Portalen, über die ihr unsere Folgen hört. Also, wir sagen bis bald, à bientôt, und wünschen allen Fußballbegeisterten und auch den nicht so Begeisterten noch eine schöne Fußball-EM.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.